Moin Moin, hier ist wieder euer Mast
und euer Siehe
und wir beide zusammen sind die Inside. Alles klar.
Ja Mast, von dir kann man ja teilweise, sage ich jetzt bewusst, noch was lernen.
Danke,
du bist ja quasi das wandelnde Lexikon, was Film- und Musikgenre angeht, und da will ich mal gerne von dir wissen, was ist denn nun wirklich dein absoluter Lieblingsfilm? Weil immer, wenn ich dir die Frage mal gestellt habe, endete das Gespräch anderthalb Stunden später mit einer Liste, die 45 Namen umfasst. Und deswegen möchte ich dich jetzt mal hier in die Enge treiben und sagen, was ist dein Lieblingsfilm? Ohne Wenn und Aber.
Okay. Erstmal finde ich es ja schön, dass du gesagt hast, Gespräch, weil ich hatte ja das Gefühl, ich habe einen Monolog geführt über, was, eine Stunde?
Ja.
Mein absoluter Lieblingsfilm ist... Das ist wirklich, drängst du mich wirklich in die Enge, weil es da so unfassbar.
Da bringe ich dich schon richtig ins Haspeln auch hier.
Ja, ja, da fange ich schon an zu stottern. Ich glaube, es ist tatsächlich Blade Runner. Blade Runner, ja.
Okay, ja.
Ist so ein Klassiker, den kann man lieben, den kann man hassen.
Wie oft hast du den schon gesehen?
Ich gucke den tatsächlich jedes Jahr zu Weihnachten. An Heiligabend, wenn die Bescherung vorbei ist, dann gucke ich den. Das hat sich irgendwie so vor, weiß ich nicht, 15 Jahren ist das so eine, für mich so eine Tradition geworden.
Ich frage dich jetzt nochmal, wie oft hast du den Film schon gesehen?
15 Mal.
Ja, alles klar. Ja, weil wir ja gerade hier so lustig unterwegs sind, eine lustige Überleitung, was reimt sich auf Mast? Gast.
Ja, gut, yeah. Ich jetzt was anderes noch im Kopf gehabt.
Ja, okay. Und wer unser nächster Gast ist, das hört ihr in den nächsten gut einer Stunde.
Genau.
Es ist Günther Hennig, mit dem wir über viele Dinge gesprochen haben. Ich wünsche euch dabei viel Spaß.
Ja, nicht nur du, ne? Ich wünsche dir auch, ich wünsche auch viel Spaß, ne?
So bist du ja. Genau. Ehrenmann.
Alles klar. Genau.
Okay. Viel Spaß also, dabei.
Ciao. Inside, der Podcast der Leue und Nil Gruppe.
Ja, hallo zusammen. Wir sind jetzt hier schon in Folge 26 und wir haben heute Günther zu Gast. Günther Hennig, Geschäftsführer VSM und Geschäftsführer Leue und Nil Köln GmbH. Günther, schön, dass du dabei bist in unserem Format.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, von mir. Hi Günther.
Grüß dich, Marco.
Erzähl mal so ein paar Hardfacts zu deiner Person. Alter, Größe, Gewicht, nein.
Ja, Gewicht ist ein gutes Thema. Die Weihnachtszeit hat mir noch irgendwie 3-4 Kilo geschenkt. Und da baue ich gerade ab. Ich habe jetzt heute Morgen 87,5 Kilo gehabt. Und okay. Über 1,90 ist das, glaube ich, ein ganz guter Maßstab.
Ja. Wir hören im halben Jahr nochmal nach.
Wenn Ostern kommt, Marco. Ja, die Schokoladenhasen habe ich schon gesehen überall. Das ist wohl richtig.
Der berufliche Plausch.
Erzähl mal kurz... so deinen beruflichen Werdegang, und da fangen wir immer ganz gerne ganz vorne an, also nicht ganz, ganz vorne, jetzt nicht im Kreißsaal, sondern eher in der Schule.
Ja, mit der Kindheit ist auch vielleicht erwähnenswert, weil es das heute gar nicht mehr so gibt, nach meinem Empfinden. Ich bin also Kind eines Eisenbahners. Mein Vater hat, glaube ich, mit 14 eine Ausbildung bei der Eisenbahn gemacht, hat sich dann hochgearbeitet bis in den gehobenen Dienst. Also, und wir lebten in einer Eisenbahnersiedlung. Ich muss mir vorstellen, das waren 3, 4, 12 Familienhäuser oder 6 Familienhäuser nebeneinander angebunden. Und vor der Schule gab es nachmittags eigentlich nur den Hof. Da waren dann 30 Plagen, wie man so schön sagte. Und das war die Freizeit. Mhm. Und als ich dann zur Schule ging, in dem kleinen Örtchen Böhle, vielleicht habt ihr davon gehört, Hagenböhle,
ja.
Erst katholisch und katholische Grundschule, da konnte ich das gar nicht glauben, dass man da immer hin muss. Jeden Tag zur Schule, das ja. Nicht auf dem Hof. Ne?
Musstest du hinlaufen? Oder?
Ja, zu Fuß.
Ja. Genau.
Ihr lehrt ja von Anekdoten, irgendwann hat mich mal jemand auf dem Zebrastreifen angefahren, auf dem Schulweg. Und der war so um mich bemüht, da habe ich gesagt, was hat der, warum ist der so? Ich habe doch einen Fehler gemacht, ich wusste das gar nicht, dass man auf dem Zebrastreifen
lieber nehmen kann. Also du kannst bis dahin eigentlich nur deinen Hof und...
Wir sind... die Nachmittage, so ein Sommernachmittag oder ein Morgen, wir waren weg. Ja, da waren großes Felder und ländliche Anwesen hinten dran und ein bisschen Wald. Und wir wussten nur, wenn die Laternen angehen, musste zu Hause sein. Der Rest war, also nichts mit Helikopter oder sowas. Ja. Da hatte man auch schon mal eine Beule oder einen Schrömmer oder im schlimmsten Fall mal was gebrochen. Ne?
Ja. Ja. Das mit den Laternen hören wir häufiger irgendwie. Ist auch noch übrigens mein Anhaltspunkt gewesen. Und wir haben dann immer an der Spielstraße uns am Ende aufgehalten, wo wir wussten, da gehen die irgendwie eine Viertelstunde später aus. das haben wir damals dann schon gut rausgefunden. Ja, dann war es die katholische Grundschule.
Genau, und dann kam das Gymnasium. Da musste ich dann in die Straßenbahn steigen, um da hinzukommen. Mit umsteigen und früher aufstehen.
Trotzdem noch in Hagen oder war es dann schon?
Ja, war in Hagen, ja. Es gab ja 3, 4, 5 Gymnasien in Hagen und dann gab es immer so eine Entfernung. Bei uns im Ort gab es keinen. Insofern ging es dann zur Stadtmitte hier zum Theodor-Heuss-Gymnasium. Ja, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, immer so knapp am Wiederholen vorbeigeschraubt. Also mein Abitur stand, glaube ich, 3,4 drauf und 3,5 gibt es, glaube ich, nicht mehr. Da bist du durchgefallen, glaube ich. Das ist was ich immer erzähle. Ja. Meine Kinder wissen das natürlich nicht. Ja.
Weil du andere Schwerpunkte hattest, also klassisch irgendwie noch gar nicht so den
Sinn. Man
hatte
andere Dinge im Kopf, das war nicht zugänglich, was man da beigebracht werden sollte. Ne? Latein, Mathematik, Mengenlehre, was auch immer. Englisch war interessant, sicher. Ne? Konnte man dann auch mal so ein bisschen aus Englisch schnacken, aber war nicht zugänglich. Ja, und dann ging es ja nach dem Abi, die Entscheidung, studieren oder nicht. Viele studierten dann von meinen Kumpels, Kollegen, Clique. Habe ich aber die Kurve irgendwie nicht gekriegt. Im Zweifel wäre es dann noch ein betriebswirtschaftliches Studium gewesen. Und habe dann, das war auch eine Zeit ähnlich der heutigen, umgekehrt. Die Ausbildungsstellen waren rar. Und du kriegst es nur über Beziehungen oder eben ja mit ein bisschen Glück was. Und wir haben das dann so gemacht, Bewerbungsunterlagen zusammengestellt und dann einfach dahin gegangen, wo man sich bewarb. Und ich hatte das Glück, dann beim Deutschen Ringtreffer zu landen. Der Bezirksdirektor da, der fand das sympathisch, der lockt mich gleich in seinem Büro an und sagt, ja Junge, das gefällt mir gut, du bist geradeaus, kannst bei uns anfangen, Ausbildung gemacht. Und immer diesen Hang, da kommt schon ein bisschen der Hang zum Außendienst, die hat man schon erkannt, den kannst du auch mal mit zum Kunden nehmen. Wir hatten dann angestellte Außendienste, die Agenturen hatten, die nahmen dann die Auszubildenden mal mit, so wie das hier ja auch ist, was ich sehr befürworte. Und dann hat man mir nach der Ausbildung gesagt, ja, du kannst in den Außendienst, aber nicht angestellt, sondern selbstständig. 84 HGB, kriegst einen schönen Bestand, den ich schon kannte. Da habe ich gesagt, der Schritt jetzt, nee, so weit bist du noch nicht. Ja, erstmal die Arbeitszeiten, Privatkunden, fing abends um 17 Uhr der erste Termin und ging dann bis spät in den Abend hinein, das war nicht meine Welt. Und da ich in der Berufsschule, waren wir eine sehr gute, harmonische Klasse und da waren 5, 6 Leute von Loyola dabei. Nämlich, wisst ihr die, die in meinem Jahrgang gelernt haben? Die kennt ihr alle.
Aber es wäre eine tolle Quizrunde.
Auf jeden Fall für uns.
Ja. Ja. Mit 2 habe ich mich jetzt getroffen. Das war Harald Jeuschede und Dirk Koch. Haben wir mal Mittag gegessen jetzt.
Okay, ja Dirk, klar, den kenne ich, den anderen kenne ich nicht.
Harald Jeuschede, der ist bei Renus Versicherungschef, ist auch Kunde hier. Und dann gab es noch den Uli Hanak, der ja leider verstorben ist.
Sagt mal auch was der Name? Feuer, ne?
Ja, Feuer, Außendienstler und Erik Drews.
Okay, wäre ich nicht drauf gekommen.
Das war der Jahrgang. Ja. Und ein Kollege noch von mir, der jetzt auch wieder hier ist.
Christoph?
Nee, Olaf Laube.
Ah, okay.
Der war auch dabei. Und wir haben so eine Namensliste mal durchgeguckt. Ich weiß gar nicht, was aus den ganzen Leuten geworden ist. Ja, dann jedenfalls hat Uli Hanak mich hier hingeschleppt und gesagt, fang bei Kuno Meißner an in der Haftpflichtabteilung. Der braucht gerade jemanden. Und dann habe ich dann mit Martina Kanzi zusammen, die hieß damals noch Berg, erstmal gewerbliches Haftpflichtgeschäft gemacht und dann auch industrielles Haftpflichtgeschäft mit verschiedenen Kollegen. Uli West war mein Bürobuddy. Edelbrauch, solche Namen kommen da noch vor. Und dann haben wir das Industriehaftpflichtgeschäft praktisch von der Pike auf gelernt. Und da kam wieder der Hang zum Außendienst und ich wurde dann angesprochen von dem damaligen, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Bezirksdirektor Runau, sagt euch vielleicht noch was, damals noch Albingia, ob ich nicht in Außendienst wollte. Und das habe ich dann auch getan. Dann war ich Inspektorverkauf.
Das sieht schon mal gut an. Ne?
Und die Spesen musste man sich an der Kasse im Bar abholen.
Ne? Ja.
Da ging so eine Schiebetür auf. Was wollen Sie denn? Ja, meine Spesen, meine Reisekosten. Ja, ja, Moment.
Ja.
Ich sage zu.
Ja, heute muss man das alles im System eintragen.
Ja, ja, die alten Dönekes. Ja, und dann hatte ich das ein, zwei Jahre gemacht. Übrigens war, erzähle ich auch mal gerne, der Mindestlohn eines Außendienstlers, der lag, glaube ich, bei 1800 D-Mark. Plus Spesen. Plus erfolgsabhängige Vergütung. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man als junger Mann davon leben konnte.
Da war schon dann, war da denn schon dann auch Druck drauf oder ging das trotzdem ganz gut?
Hier bei Leue gab es den Druck eigentlich
nicht. Nee, ich meine auch so mit diesem 1,8, kam man da gut über drunter oder war so, boah, ich muss auch schon über die
das Variable irgendwie. Das hat auf deinen Fall gereicht. Du warst angewiesen auf zusätzliche Erträge. Ne?
Ja, okay.
Also musst du schon, deshalb hieß das ja auch verkaufen, musst du schon was verkaufen. Ja?
Ja.
Und war dann einer Agentur zugeordnet in Witten. Und der Agenturinhaber suchte auch Nachfolge und die Tochter war in dem Büro schon drin und lernte auch bei uns dann. Und dann haben wir uns irgendwann selbstständig gemacht in der Nachfolge. Das muss gewesen sein 91, 92. Das ging dann sehr erfolgreich los, auch 2-3 Jahre lang. Guter Bestand, gute Umsätze gemacht. Und dann hat es aber irgendwie bei der Verteilung des Guthabens, das da überblieb, nicht so ganz geklappt. Und da habe ich gesagt, nee, da muss ich jetzt einen Cut machen, so kann das nicht weitergehen. Ohne böses Blut zu hinterlassen. Ja. Also wir haben natürlich miteinander gesprochen dann nachhinein, haben auch eigentlich uns regelmäßig gesehen, aber das ging dann nicht mehr. Und dann bin ich zurückgegangen zu meinem ursprünglichen Arbeitgeber, zum Deutschen Ring, der dann auch mit der Basler schon kooperiert und kriegte dann sehr lukrativen Posten als Verkaufsleiter Sach- und Industrieversicherung angeboten, der dann regional in Nordrhein-Westfalen unterwegs war und die Agenturen fachlich betreut hat. Und da habe ich sehr viel gelernt. Das habe ich 7 Jahre gemacht. Und wie das beim Versicherer so ist, wird dann umstrukturiert, neuer Vorstand, neue Ideen und das braucht man alles nicht mehr und dies nicht. Das, was wir von Leue gar nicht kennen eigentlich.
Ja, ich würde nochmal, weil wenn man dich jetzt so kennenlernt, auch über die Jahre, könnte man meinen, gut, es ist klar, der war immer schon in der Versicherungsbranche und wird da auch immer bleiben. Du hast ja gerade auch gesagt, du bist quasi mit einer Bewerbungsmappe losmarschiert. Hätte das auch eine ganz andere Branche sein können? Also hast du dich auch in anderen Branchen beworben damals oder war der Ausbildungsbetrieb dann einfach auch schon quasi mit der Erste und du hast dann gesagt, komm, das mache ich. Also war es eher Zufall, dass du wirklich in der Versicherungsbranche so gelandet bist?
Kann man schon sagen, ja, ja.
Also da waren also auch unterschiedlichste
die Banken noch auf dem Zettel, aber mit dem Abitur und der Note da drin. Also ich hatte, das ist auch eine schöne Geschichte, ich hatte eine Einladung von der Deutschen Bank in Hagen. Die luden dann Bewerber ein nach so einem Einstellungstest, den machte man überall. Und dann saß ich in einer Reihe zu 4-5 Leuten. Und da saßen 3-4 Direktoren in dunkelblauen Anzügen mit Krawatte und befragten uns dann so ein bisschen. Und neben mir die junge Dame kam vor mir dran und erzählte dann, ja, ihr Vater sei Diplomat, sie wäre schon in Asien, in Afrika, in den USA gewesen und in der Welt rumgekommen und erzählte dann ihre Geschichten. Und ich habe so gedacht, ups. Ja, und dann kam ich an der Reihe. Und dann fragte der so, was macht Ihr Vater denn? Und dann sage ich, der ist bei der Bundesbahn. Ja. Kannst du dir vorstellen,
ja,
was er dann für Karäte da rum
ist. Ja.
Ja, ja, also hat nicht geklappt.
Ja, ist erstmal dann
ja, ja,
ist deren auch unspektakulär, um es mal so auszudrücken.
Genau, ich hatte solche Geschichten nicht.
Ja. Gut, jetzt habe ich dich gerade kurz unterbrochen, aber das war mir nochmal wichtig. Dann warst du da Verkaufsleiter zurück bei deiner Ausbildungsstätte quasi.
Ja, genau. Und, ja, war dann Dienst in Düsseldorf und Bezirksdirektionen in Dortmund, in verschiedenen anderen Städten, noch Großstädte, wo die Büros waren und die Generalagenten. Ja, und dann hatte ich aber immer in der Zeit Kontakt auch zum Haus, hier, zu Axel Lill insbesondere, wo immer mal ein Telefonat stattgefunden hat. Und dann hatte ich irgendwann dann da genug, wegen Umstrukturierungen und alles neu, dezentral, zentral. Das geht ja immer im Wechsel so bei den Versicherern. Ja. Und dann hat Axel Lill mich zum Gespräch eingeladen und gesagt, kannst bei uns anfangen. So ungefähr. Ich saß in seinem Büro, haben ein bisschen gesprochen und habe gesagt, ja, könnt mir vorstellen, mich umzuorientieren. Und dann klappte das 2000 zum 1.10., 1.8., ich weiß es nicht mehr.
In der Funktion?
Ja, zugeordnet zu Jörg Westecker. Mhm. Der war anfänglich jetzt nicht so begeistert, kriegte irgendjemand dabei, wusste gar nicht, was er mit dem sollte. Ja. So, ich weiß nicht, ob er das so bestätigt, müsste dann mal fragen. Dann habe ich dann einfach angefangen, das zu machen, was ich am liebsten mache, Akquise. Und dann ging man auch in die Außendienstkreise und kriegte den einen oder anderen Tipp, fahr doch hier mal hin, fahr doch da mal hin. Und der erste große Erfolg war damals Blumenrisse zu akquirieren. Die zahlen 100.000 D-Mark, das war wahrscheinlich 2001, 2002. Dann ging das so weiter. Immer unter Jörgs Regide und habe ich auch sehr viel gelernt, sage ich an jeder Stelle nochmal wieder. Der ist ja sehr akribisch in seinen Dingen, sehr genau, sehr kundenorientiert. Und das habe ich dann mit ihm zusammen praktisch erarbeitet und er hat mir auch freie Hand gelassen. Und hatte auch Spaß daran, dass ich meinen Kunden gewann und das ging auch dann immer so weiter. Ne? Also im Grunde freies Bewegen, das Vertrauen war da. Ne? Der geht zu Kunden und akquiriert und betreut und dann kriegte man mal einen Betreuungsauftrag dazu, auszubauen oder ähnliches. Ja, und irgendwann habe ich dann für mich, und dann kommt auch schon der nächste Schritt eigentlich auch in der Vorstufe, die VSM entdeckt. Die hieß damals noch Versicherungsstelle Massivumformung, glaube ich. Moment. Ja, hatte jedenfalls einen anderen Namen. Und da das Verbandshaus dieser Schmiede, also Schmiedebetriebe, Industrieverband Schmiedetechnik hieß das damals, da hatte Dietrich Nill den Grundstein gelegt, indem er gesagt hat, ich fasse mal so 3-4 Schmieden zu einem Pool zusammen und schreibt die komplett aus. Da fanden die Gefallen dran beim Verband. Und die waren dann auch akquiriert und waren in unserem Bestand bei der VSM, die früher VSU noch hieß, Versicherungsstelle Stahlumformung, genau. Jetzt habe ich es wieder. Und dann haben wir aber festgestellt, in dem Verbandshaus gibt es noch viel mehrere Verbände. Da gibt es noch den Federnverband, da gibt es noch die Blechumformer, da gibt es noch den Schraubenverband, da gibt es noch die Gartengerätehersteller. Damals war Hubert Papst noch da tätig, der sagte aber, kannst du haben, mach das, du bist in Hagen, fahr mal dahin und lernte dann neben dem Geschäftsführer des Massivumformungsverbandes, den vom Federnverband kennen, dann sind wir da Mitglied geworden und dann haben wir da akquiriert, sehr erfolgreich und dann baute sich so dieser VSM-Bestand so langsam immer weiter auf, dass er auch Aufmerksamkeit kriegte hier im Haus und dann hat man gesagt, da gibt es noch einen Dachverband darüber, den WSM, Wirtschaftsverband Stahl und Metall. Ihr habt ja den Herrn Fiedmeier kennengelernt. Die waren früher noch andere Geschäftsführer tätig. Da haben wir da auch kooperiert und dann war natürlich der Durchbruch geschafft. Exklusivrechte, VSM, Versicherungsstelle Stahl und Metall, Wirtschaftsverband Stahl und Metall ist eine Einheit, eine Kooperation. Rennt mal los und dann nahm das richtig Fahrt auf. Ja. Und dann hat man mir auch Handlungsvollmacht erteilt für die VSM. Dann eine Prokura. Ja, und dann hat man natürlich noch mehr Spaß dran gehabt. Und dann löste sich das so ein bisschen vom Jörg und seiner Truppe. Die Frau Stülwe kam dazu als Backoffice. Und so hat sich das dann alles entwickelt.
Und um das mal so zeitlich einzuordnen, wann war das dann so mit VSM, als du dich da so ein bisschen mehr dann davon losgelöst hast? Aus diesem
Bereich? So 2006, 2007, schätze ich mal so. Okay. Auch nur die Umbenennung, ja, von VSU auf VSM, ein bisschen moderneres Logo. Die Mitgliedschaft im Wirtschaftsverband Stahl und Metall, Mitgliedschaft im Federnverband, im Blechumformungsverband und. Und das ist ein sehr schönes Mittel, ich sage das auch an jeder Stelle, um mit Mittelständlern in Kontakt zu kommen, sind dann Mitgliederversammlungen, sind Verbandsveranstaltungen, wo man eben dann ja, als Versicherungsmakler präsent ist und auch Fragen gestellt kriegt, Kontakte knüpft, akquiriert. Und das läuft ja mittlerweile sehr erfolgreich, dass wir auch ausbauen konnten. Dennis Gottschalk kam dazu, Leonhard Gebelhoff kam dazu. Und zwischendurch, um dann nochmal wieder das nächste Thema anzusprechen, kam dann ein Anruf von Klaus-Michael Ossenkopp. Sag mal, Günther, möchtest du Hamburg übernehmen, die Geschäftsführung? Ich sag, Hamburg? Meine Wurzeln sind hier im Ruhrgebiet. Die Familie wird, glaube ich, nicht mitziehen. Ich habe das natürlich kurz diskutiert. Aber das, glaube ich, nee. Dankend abgelehnt. Danke für die Ansprache, danke für die Ehre. Nein. Und 2016 kam dann nochmal ein Anruf von Klaus-Michael. Willst du Köln machen? Da habe ich gedacht, ups. Wenn du jetzt Nein sagst, eine dritte Frage kriegst du nicht.
Ja. Also. Viel mehr bleiben wir ja auch nicht. Wäre noch Münster in der Verlosung gewesen.
Ja, ich glaube nicht. Ja. Stark besetzt. Nein, und dann hat man gesagt, okay. Ja. Und mit Karl-Heinz Wünsche war ich vorher schon mal zusammengetroffen, aber in unangenehmer Art und Weise. Mhm. Weil ich versucht habe, einen seiner Kernkunden abzuwerben. Das war damals eine Schmiede in Plettenberg, die ich auch über den Verband kennenlernte. Und als er den Namen Hennig hörte, ist er erstmal zusammengezuckt. Okay. Ne, der doch nicht.
Das war dann noch die Deutz VV, ne?
Genau, wir hatten damals, das war glaube ich 2014, unsere Geschäftsleitung die Deutz Versicherungsvermittlung gekauft. Die wurde aus dem Konzern ausgelagert, von Karl-Heinz Wünsche als eigene GmbH schon geführt und der ging in Ruhestand und da bin ich dann 2016 im Sommer eingestiegen, hatte ein halbes Jahr Einarbeitung, Kunden kennenlernen, Team kennenlernen und dann ging es weiter.
So VSM war schon da, Deutz VV kam dann dazu, war das. Also bisher jetzt Geschäftsführer zweier GmbHs. Kann man die vergleichen, weil Deutz VV auch aus dem Deutz AG-Konzern mit Maschinen und oder sagst du, das sind einfach vom Grunde aus unterschiedlich zu betrachtende GmbHs? Also
die Kundschaft ist schon anders, weil bei der Deutz waren praktisch die gesamten Zulieferanten eines solchen Motorenwerkes Kunden, aber auch andere Speditionen, Lebensmittelindustrie, wie auch immer, Karl-Heinz Wünsche war ja auch ein starker Akquisiteur, wie auch immer der an die Kunden gekommen ist. Und bei der VSM ist das schon homogener, dieser Kundenkreis. Es sind eben mittelständische, metallverarbeitende Industrie, Zulieferindustrie zum Automobilbereich. Und auch von der Ausrichtung her, vom grundsätzlichen Gedanken ist es etwas anders. Die VSM ist ja praktisch integriert hier in das Mutterhaus und hat die Sachbearbeitung am Platz bei den Fachabteilungen. Da gibt es immer 2-3 Ansprechpartner in den Abteilungen, die sich für VSM-Kunden zuständig, die das Know-how haben. Michael Gottwald zum Beispiel macht den gesamten Kraftfahrtbereich. Wir haben ja auch Rahmenverträge da gebildet, was auch sehr erfolgreich ist. Im Haftpflichtbereich auch Rahmenverträge, in die Kunden reinzeichnen können. Und in Köln ist es etwas anders, etwas inhomogenerer Bestand und wir sind viel näher am Kunden. Also wir sind erste Ansprechpartner für den Kunden. Hier kann es ja sein, dass die Fachabteilungen angerufen werden, die Ansprechpartner. Da sind wir immer erster Kontaktpunkt, okay, für die Kunden. Und dann auch für denjenigen, der den Kunden betreut. Thomas Grote, Stefan Sund, Martina Schürmann, jetzt Martin Mojewitz, Guido Burger, natürlich vorrangig Außendienst, hat dann alle Sparten zu verantworten.
Ja, mit der Nennung der Mitarbeiter und Mitarbeiterin hast du auch schon Lionel Köln skizziert.
Ja. Martina Kratz zu erwähnen, die absolute Profi ist im Kraftfahrtschadengeschäft, Flottengeschäft.
Jetzt ist die Frage für uns so auch gewesen, als wir mal so überlegt haben, was macht Lionel Köln jetzt so konkret oder was sind so eure Schwerpunkte da in dem Bereich? Also bei VSM ist ja klar, aber wie seid ihr da in Köln so kundentechnisch aufgestellt?
Also wie gesagt, es ist viel Bestandsgeschäft von der damaligen Deutz Versicherungsvermittlung, wobei Deutz uns ja dann bekanntermaßen zum Teil verlassen hat. Wir auch umfirmieren mussten, Namensnennung wurde anders. Und wir haben auch neue Kunden dazu akquiriert. Also das ist einfach die Gelegenheiten, die sich bieten. Das ist noch nicht mal regional gegeben, sondern auch überregional. Und der Bestand hat im Grunde genommen hat so einen kleinen Knick gegeben und dann haben wir deutlich wieder aufgebaut und ausgebaut.
Wie sieht es da so mit dem Wettbewerb aus im Raum Köln? Habt ihr da viele Kämpfe, die ihr dann austragen müsst? Oder?
Also sind sicher die bekannten Maklerhäuser, aber dass jetzt Köln da anfällig wäre für besondere Mitbewerber sehe ich nicht. Also das ist eher bundesweit dann gegeben, ne, auf die du dann immer wieder triffst oder den du in deinem Bestand vielleicht mal mit einem Angriff verteidigen musst. Das sind so die üblichen Verdächtigen. Mhm. Ja.
Jetzt als Führungskraft, die du ja bist, hast du natürlich sämtliche Personalthemen auch zu begleiten. Aber ist ja auch kein Geheimnis, dass du trotzdem auch Kundennähe nach wie vor pflegst und auch gerne machst. Würdest du dich da eher als Kundenbetreuer oder Akquisiteur bezeichnen, wenn du dich
selber beschreiben müsstest.
Ja, ist immer so ein bisschen schwierig, die Eigensicht und die Sicht von außen. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, wie ihr mich wahrnehmt, ist ja für mich auch interessant. Man kriegt ja nicht so viel Feedback.
Ja.
Man kommt ja gerade und sagt immer, ja, ich sehe ich so und so. Ja. Also ich sage mal Kür und Pflicht, ja. Also die Pflicht ist Kundenbetreuung, da kommen Anfragen, werden Kunden entwickelt, die haben Probleme, die wir lösen müssen. Aber das Hobby ist die Akquisition, ne? Da komme ich leider Gottes viel zu wenig zu. Das könnte sicher noch mehr passieren, aber man muss sich halt freischaufeln, muss jemand haben, der den Rücken freihält. Wenn du dann am Tag die 15, 20 E-Mails kriegst, wenn es auch nur manchmal CCs ist, aber du liest ja trotzdem, musst irgendwas damit machen, musst das verarbeiten, dann hast du kaum Zeit, dich mal hinzusetzen und sagen, heute nehme ich mal das Telefon in die Hand und akquirier mal.
Ja.
Das sieht dann in meinem Kalender so aus, leider mit ein bisschen Vortrag. Da stehen dann hier auf der rechten Seite, wo Platz ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Namen, die ich jetzt anrufen könnte, um einen Termin zu machen für ein Neugeschäft.
Ja, okay.
Die trage ich so ein bisschen vor, teilweise auch noch aus dem letzten Jahr.
Ja, okay.
Leider.
Also ist bei dir eher auch die Führungskraftrolle aus der vertrieblichen Position gewachsen, dass du dann einfach ja immer schon der Akquisiteur warst und eher der Vertriebler und dann aber von der Einheit zu verantworten hattest und dadurch eher in die Führungsrolle reingestiegen bist? Oder war das für dich auch immer Ziel, ich will auch wirklich Personalverantwortung haben?
Also gab es Zeiten, habe ich das abgelehnt, weil ich natürlich aus verschiedenen Gesprächen mit Kollegen auch weiß, das ist durchaus herausfordernd, Personalgespräche, Personalführung, Personalentwicklung. Wollte ich eigentlich nicht, ist man, wie du sagst, dann reingewachsen. Allerdings habe ich gerne Menschen um mich und pflege auch gern Umgang mit Menschen und höre denen gerne zu und versuche die zu verstehen. Das musst du auch, wenn du Kunden betreust. Das ist für die gleiche Situation. Der wünscht sich ja auch nicht den und den oder du wünschst dir den nicht und kannst dir den aussuchen, sondern du musst dich auf die Menschen einstellen.
Ja.
Und da man wird dazu ja wird weder zur Führungskraft noch zum Personalentwickler geboren. Ich denke, das ist so ein bisschen als Mensch ein Gefühl haben und sich öffnen und auch Menschen mögen.
Hattest du in dieser Rolle denn auch Vorbilder, vielleicht sogar auch hier im Haus? Oder Vorbilder ist ein großes Wort, aber ich sag mal so eine Art Mentor, wo du gesagt hast, dich auch mal austauschen konntest, wie würdest du die oder die Situation lösen oder im privaten Umfeld irgendwie so stützen, wo du dich dran anlehnen konntest?
Das kann ich eigentlich nicht sagen. Hat sich so entwickelt. Vorbilder kann ich eigentlich auch nicht sagen für mich. Also es gibt sicher mal, man lernt ja viele Menschen kennen so im Laufe seines Berufes und denkt, wie machen die das? Ja, wie schaffen die das? Warum und wie sind die so erfolgreich und strahlen trotzdem so eine Ruhe und so eine Gelassenheit aus, dann denkt man schon manchmal, ja, kannst du nachts noch ruhig schlafen mit den Entscheidungen, die du getroffen hast. Ja.
Oder hattest du vielleicht selber auch Führungskräfte in deiner beruflichen Laufbahn, die dir entweder oder gezeigt haben, so wenn ich mal Verantwortung habe, dann möchte ich das auf gar keinen Fall mal so machen, wie es mir erfahren ist, oder gab es solche Begegnungen in deinem Leben, die dich da geprägt haben?
Ja, es gibt, das müssen aber dann Kolleginnen und Kollegen beurteilen, wie ich da wirke. Es gibt natürlich aus der Historie ein, zwei Chefs, die nicht sehr angenehm waren. Insbesondere bei der Zeit beim Versicherer muss man sich vorstellen, du sprachst gerade Druck an, da wurden jeden Monat die Uhren auf Null gestellt. Und wenn zur Mitte des Monats kein Umsatz da war, dann musstest du in irgendeiner Form als Spartenverantwortlicher dich rechtfertigen oder Umsatz generieren. Aber den Vertriebsdruck, den kennt man hier ja nicht, der ist auch nicht gesund.
Ja.
Und der damalige Chef machte das dann immer so, vorrangig freitags nachmittags, wenn alle schon das Wochenende im Blick hatten, zitierte der seine Leute zu sich. So ab 15 Uhr, ja. Wenn du Glück hattest, warst du um 15 Uhr dran. Ja. Und wenn nicht, um 18 Uhr oder um 19 Uhr, das war dem egal. Und zwischendurch ging er mal eben mit seiner Frau Abendessen und du saßt im Büro. Mir ist das nie so gegangen,
ja.
Gott sei Dank. Ich war wahrscheinlich noch einer seiner Favorites. Dann saßt du da halt bis halb neun, neun, bis er wieder kam vom Essen und dann hat er dich angezählt. Also das wollte ich nie.
Ja.
Ja, der Führungsstil ist auch nicht mehr weit verbreitet. Gibt es sicher noch, aber
angenehme so Psychospielchen. Ne?
Ja, es war einfach ne?
Gut, im Endeffekt steckt
Druck. Ich will das Wort gar nicht nennen.
Ja.
Irgendwas
ja.
mit A vielmehr.
Ja. Im Endeffekt ist es Druck weitergeben, ne? Der wird ja sicherlich auch irgendwo natürlich. Den Druck, also, nein, aber.
Auf Erfolg geprägt.
Ja.
Da ging es nur um Erfolg,
ja. Zahlen,
Erfolg,
Zahlen.
Erfolg und Karriere und der nächste Schritt und je schneller, je besser.
Ja. ja.
Das war dann aber auf jeden Fall auch so ein Beispiel für dich, wie man es nicht machen sollte, ne?
Ja, dafür bin ich viel zu harmoniebedürftig und möchte auch nicht, dass Leute unter mir leiden.
Warum?
Ja. Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass es auf jeden Fall auch erstmal trotzdem eine Herausforderung schon ist, wenn du aus dem Vertriebsbereich kommst oder generell ja erstmal, ich sag mal, an der Front warst, in Anführungsstrichen, und jetzt dann halt mehr Personalverantwortung hast. Es hat ja vielleicht auch in der Vergangenheit Gründe gegeben, warum du gesagt hast, sehe ich mich jetzt noch nicht und jetzt doch, aber was waren denn so für dich wirklich Themen, wo du gesagt hast, boah, da habe ich auf jeden Fall, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das so hinbekommen werde.
Also Zweifel sind da bei mir nicht aufgekommen. Du gehst da rein in die Situation und machst.
Also hast du dich treiben lassen erstmal.
Ja, so. Das wächst dann, ne? Also ich weiß noch, Vorstellungsrunde in Köln, habe ich auch gesagt, ja, hier, da bin ich, katholisch erzogen, Menschenfreund und keine Angst, ich werde hier nichts umkrempeln. Die saßen natürlich auch da wie die Kaninchen und sagten, was passiert denn jetzt? Werden wir verkauft? Was ist das denn für jemand, der da kommt? Und nein, also da, sag ich mal, jetzt Harmonie, Gemeinsamkeiten schaffen und gemeinsame Ziele entwickeln und auch weiterverfolgen. Und das ist auch sehr ausgeprägt in Köln. Ich muss nochmal zurück, ich habe ja ein paar Namen genannt, ich habe keinen vergessen, oder Simon?
Alle, die nicht genannt wurden, sind hiermit herzlich abgeholt. Ne?
Ich versuche gerade so im Geist die Büros mal durchzugehen. Ja. Alle da, ja, genau.
Ich meine, du hast sie alle erwischt, ich glaub, wertschätzend ja, erwischt.
Mich selbst.
Ja, ist auch da.
Habt ihr auch ein Büro?
Ja.
Ja, wo war ich? Entschuldigung.
Nee, wir waren kurz bei den Herausforderungen, weil ich stelle mir zum Beispiel vor, du bist ja einfach dann Vertriebler, da die gesunde Mischung, dass der Innendienst das auch verarbeiten kann. Ne? Also so, du hast wahrscheinlich auch Ambitionen, am Anfang vielleicht sogar noch mehr aus deiner Tätigkeit, ich will auch Neugeschäft, dass aber das gesunde Wachstum, um eine Einheit nicht vielleicht auch zu überfrachten, vielleicht auch herausfordernd oder ein Spagat für dich war, dann auch Doppelrolle quasi. Ne?
Ja. Da muss ich sagen, ist in Köln eine ausgeprägte Kundenorientierung da. Da gibt es keinen, der sagt, ich habe jetzt keine Lust auf diesen Kunden oder ich will den nicht mehr. Oder die sind alle sehr kundenorientiert und wollen diesen Kunden auch bedienen und behalten. Also da brauchte ich gar nicht dran zu arbeiten. Das ist das grundsätzliche Ziel. Und die wissen auch alle, mit den Kundengeldern verdienen wir unser Geld. Und wir sind ja in einer Branche, die von Krisen weit weg ist. Gibt es ja noch nicht, hoffentlich auch nie. Und das ist, glaube ich, schon die Ausrichtung dieses Teams, ist kundenorientiert. Und da brauchen wir jetzt gar nicht groß arbeiten und sagen, ich muss dich hier mal entwickeln von dem verstaubten Hinterbürotechniker zu einem Fronter, der auch ans Telefon geht, wenn es klingelt und sich freut, dass ein Kunde anruft. Das ist da alles selbstverständlich.
Also hier im Haus
ja auch. Das muss ja, ist ja nicht unterschiedlich.
Ja. Also,
ja. Die Kundenorientierung. Ich glaube, dass jeder hier weiß, was er hat, was er im Unternehmen an der Geschäftsführung hat, was er an der Harmonie, die hier im Haus herrscht, hat und da auch Spaß bei hat.
Ja.
Das glaube ich, ist gegeben.
Ja.
Also die Führung geht dann so ein bisschen in den Hintergrund. Ja.
Okay. Wenn man ein Ziel hat, dass man halt gemeinsam irgendwie verfolgt und alles irgendwie, so wie es anfällt, halt erledigt. Ne?
Genau.
Also.
Ja. Wir sprechen ja jetzt gerade auch schon auch so über das Thema Herausforderungen, ne? Einmal als Führungskraft, aber auch so, du hast ja jetzt mal sehr viele Jahre Erfahrung im Außendienst oder auch in der Kundenbetreuung und kannst ja mit Sicherheit schon mal so für dich skizzieren, ob es Unterschiede mittlerweile gibt, als du angefangen hast, Kunden zu betreuen, bis heute, wie es mit den Kundenbedürfnissen aussieht, ob das immer noch im Kern dieselben sind oder ob Kunden mittlerweile einfach andere, komplexere Bedürfnisse haben, als es zu Beginn war. Oder ob es im Kern wirklich immer noch dieselben sind.
Also ich darf für meine Kunden, die ich betreue, verantworte, weiß das auch von Kolleginnen und Kollegen, es gibt sicher einen Generationswechsel mittlerweile. Da gibt es auch die einen oder anderen Nachfolger, Nachfolgerinnen, die die Welt ein bisschen anders sehen. Jetzt muss man sagen, dass wir, ich dachte das ja gerade, wir leben noch in einer sehr heilen Welt als Versicherungsmakler. Die Versicherungswirtschaft ist nicht notleidend, Insolvenzen weit weg. Unsere Kunden haben schon erheblichen Kostendruck. Das spüre ich in den letzten Jahren deutlich. Wir haben ja verschiedene Krisen, 2008, 2009, Corona, diese Dinge durchlebt, jetzt die ganzen schlimmen Dinge, die passieren, mit Traffics und Zoll und Wirtschaftsbeziehungen und Energiepreisen. Und wir haben das ja auf der Tagung auch gehört. Ja. Glas halb voll, Glas halb leer. Also das hat sich verändert. Und die Digitalisierung schreitet natürlich voran. Da gibt es Anforderungen, dass der Kunde relativ schnell erwartet, dass er eine Vertragsaufstellung bekommt, eine Bestätigung bekommt. Vielleicht auch das Kundenportal, was er nutzen möchte, um zu sehen, ich bin immer auf dem Stand der Dinge. Und ganz interessant, ich habe jetzt mit einem Kollegen, wo ich einen Kunden übergeben habe, erlebt, dass ein Kunde sein Laptop aufschlug und sagt, jetzt habe ich mal hier ChatGPT angemacht und gefragt, wie versichere ich denn meinen Betrieb? Ja, und dann kam, habe ich denn, hier wird empfohlen. Das war das erste Mal, dass ich das so erlebt habe.
Ja, ja, die werden in Zukunft nicht schlechter vorbereitet sein jedenfalls, wenn sie die Tools nutzen. Ne? Immer. Aber man selber kann sie ja auch einsetzen und proaktiv nutzen, um vielleicht auch da den einen oder anderen...
Dann schlage ich meins auf und habe die Antworten.
Ne? Ja, genau. Dann kommunizieren die beiden Chatbots miteinander und ihr könnt Kaffee trinken, ist auch schön.
Ja, aber die interessante Frage ist ja, haben wir alle Fragen beantworten können?
Ja.
War der richtig nach ChatGPT Meinung richtig versichert? Soll ich das auflösen?
Ja.
Ja.
War? Ja.
Und mehr.
Okay.
Ja, viele Dinge waren da gar nicht drin. Also, wer hat mir das denn jetzt gesagt? Ach so, das hatte ich, man ist ja in Social Media unterwegs, mit verschiedenen Leuten vernetzt und da war dann so eine Lachszene, dann eine Unternehmerin sagte dann, ChatGPT, bau mir mal einen Härteofen und lachte sich kaputt, was da rauskam. Ja. Und ich habe mal spaßhalber eingegeben, wie versichere ich eine Gießerei gegen Feuer? Da kommt auch nur Kauderwelsch, also das ist im Ansatz nicht so weit, das ist nichts für uns.
Das ist dann wenn die... Ja, ist eine Chance, klar, diese, man nennt das ja, glaube ich, bei KI dann halluzinieren, wenn die dann Lösungen raushauen, die halt ja wie ein Fiebertraum sich erstmal anhören. Jetzt kommen wir mal so auf Lionel und Köln oder vielleicht auch zusammengefasst VSM Lionel Köln. Was sind so deine beruflichen Ziele? Und jetzt, weil ich dich ja auch kenne, du darfst jetzt nicht sagen, ich möchte, dass meine Kunden bestmöglich bedient und glücklich sind, weil klar ist das oberste Ziel, wovon wir auch unser Geld generieren. Aber mal das ausgeklammert, die Kundenzufriedenheit. Was sind sonst noch so Ziele, die du dir noch so auf die Fahne geschrieben hast?
Ja, auch Mitarbeiterzufriedenheit. Ne? Das ist, die sollen schon, das Team soll und das auch spüren, mit Spaß hierher kommen und mit Spaß die Kunden betreuen. Und man muss gemeinsame Ziele entwickeln und die auch dann nachvollziehbar erfüllen. Da geht es ja um insbesondere, ich weiß das, wenn wir Teamgespräche haben und ein Versicherer kommt und erzählt uns da, was alles so schwierig und so schlecht ist und wir sagen, ja, dann haben wir halt umgedeckt, wenn ihr das nicht wollt und dann kommt immer der Spruch, wir haben keinen Kunden verloren. Mhm. Das ist eine Zielvorgabe, ich meine, das ist eine Selbstverständlichkeit, wir wollen keinen Kunden verlieren, aber es wird auch gelebt, arbeiten alle dran, da kämpfen alle rum. Was ich so jetzt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, ist das Thema Wissenstransfer. Also ich will jetzt nicht zu sehr darauf rumhacken, dass ich alles sparten kann, wenn du hier durchs Haus gehst, von oben bis unten, ob das Haftpflicht ist, da gibt es dann die Planungshaftpflicht für den Architekten, die erweiterte Produkthaftpflicht, die Kfz-Rückrufkostenversicherung, die Vermögensschadenhaftpflicht, die Vermögensschadenrechtsschutz, die Strafrechtsschutz, die Firmenrechtsschutz, die Kfz-Rechtsschutz. Dann gehst du eine Etage tiefer, dann geht es um Sach-BU, diese ganzen Themen, die speziellen Brandschutzthemen. Eine Etage tiefer, STV, Maschinenbruch, Maschinenbetriebsunterbrechung, Elektronikversicherung, Photovoltaik, fahrbare Geräte, stationäre Maschinen. Dann gehst du in den Transportbereich.
Ich schon Kopfschmerzen.
ADSB-Haftung, ja. Muss alles erklären können. Kraftfahrzeugversicherung, ja. Vollkasko, Totalkasko ist auch kein Spaß. Flotten, Schadenfreiheitsrabatte, Prämienrückgewähr, Überschussbeteiligung. Der Bereich betriebliche Krankenversicherung, sehr interessant. Betriebliche Altersversorgung, Rückdeckungsversicherung, Direktversicherung, Gruppenunfallversicherung, Social Benefits. Ja, Ja. Und ich bin noch nicht durch.
Ja.
Ja. Dass dieses Wissen, was ich mir oder andere Führungskräfte in meinem Alter oder tolle Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter erarbeitet haben, muss ja irgendwo transportiert werden an die jungen Leute. Und da muss man sich die Zeit für nehmen. Das ist ein Ziel.
Ja. Glaube ich auch, weil das wird auch die Herausforderung sein. Wir schmücken uns ja zu Recht damit, dass wir in die Tiefe, also nicht nur an der Oberfläche kratzen, was ja vielleicht dann auch irgendwann mal sicherlich durch KI auch mal nicht komplett hinfällig wird, aber da in der Tiefe weiter aktiv zu sein, ich glaube, das wird die Herausforderung bleiben. Und ja, auch da wird man sich sicherlich in Zukunft KI zum Nutzen machen können, vielleicht auch eine Wissensdatenbank aufzubauen, ne, um einfach auf ein Fundament zurückgreifen zu können. Bleibt auf jeden Fall spannend, weil gerade mit dem demografischen Wandel und viel Abgang, der uns bevorstehen wird, wird man auch nicht immer in der Lage sein, wieder alles von vorne neu zu erklären und beizubringen. Ne? Dafür fehlt irgendwann sicherlich auch irgendwann mal die Zeit. Aber man muss dem trotzdem gerecht werden, weil man kann man hinterher nicht sagen, ja, der Nachwuchs kann nichts mehr, in Anführungszeichen mal übertrieben gesagt, wenn überhaupt keine vernünftige Einarbeitung oder Entwicklungsmöglichkeit da war. Ne? Also es ist schon auf jeden Fall ein Spagat oder auch die größte Herausforderung, die ich so sehe, ne? Dass wir da unsere Expertise nicht verlieren.
Das heißt ja immer, die Jungen sollen nicht die gleichen Fehler machen, die Alten gemacht haben. Die sollen die Fehler kennen und die nicht machen. Und dann kann man sich von da aus weiterentwickeln. Und das ist eines der Ziele sicher, die man da verfolgen kann. Wissenstransfer, Wissenserhalt. Ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der im IT-Bereich sehr versiert ist. Der sagt dir, wenn ich mich eine halbe Stunde mit dir unterhalte und zeichne das auf, dann kann ich Texte, die du sprichst, in diesen Avatar setzen, das merkt kein Mensch, der erzählt dir das so, als wenn du das selbst erzählt hättest, der Text, den du vorgibst, das Know-how, was du vorgibst, da kann man ja auch darüber mal eine Wissensdatenbank, was weiß ich, Sebastian Kraft erklärt die Produkthaftungsversicherung oder der Schadenbereich, habe ich jetzt ganz vergessen, haben wir natürlich auch eine Menge mit zu tun, der Kunde ruft ja uns an, wie reguliere ich einen Schaden, wie melde ich einen Schaden, solche Dinge, dass man einfach mal so ein paar, wie nennt man das, kleine Gimmicks, so kleine Videos, ne? Know-how-Videos für die Azubis, für einfach mal zum Nachlesen, Stichwort reingeben und dann läuft ein Filmchen und das wird erklärt.
Ja, es geht ja auch ein Beispiel am besten. Genau, es geht ja am Ende darum, dass man eben die Qualität, die im Haus da ist, ja auch konservieren möchte oder am besten im Idealfall ja dann sogar noch steigern möchte. Ne? Aber wenn er jetzt wenn Leute in den Ruhestand gehen, die dann eben, wo das Wissen nicht transferiert worden ist, dann hast du im Zweifelsfall dann eben auch, der Kunde merkt dann schon einen Qualitätsunterschied, ne? Dass dann die Beratungsqualität durch sowas dann nicht mehr so gut ist. Das wäre halt schlecht. Ja.
Ne? Also das sind konkrete Ziele und die, da gibt es dann auch eigene Pläne. Dann eher ein starkes Ziel, was dann zum Beispiel auch inhäusig irgendwo platziert wird, so nach dem Motto, Finger drauf, achtet darauf und
das ist übergreifend klar. Was natürlich auch Ziel ist, ist so eine Eigenverantwortung zu schaffen. Bei den Kolleginnen und Kollegen eben nicht immer zu sagen, ja, das muss der Chef lösen, sondern ich selbst kann das und darf das. Und selbst wenn ich einen Fehler mache, Fehlerkultur gehört sich auch dazu, ist das verziehen, ne? Und geht halt weiter. Ne? Shit happens, aber wichtig ist, dass die Orientierung, das Problem des Kunden hier zu lösen, auf die eine oder andere Art.
Ja.
Linksrum ging es vielleicht schneller, rechtsrum ist ein bisschen länger, aber trotzdem, das Ergebnis ist entscheidend. Fehler werden verziehen und Fehlerkultur ist da. Also das, da glaube ich, brauchen wir nicht mit jemandem drüber zu sprechen hier insgesamt.
Stimmt.
Was wäre für dich, oder was ist für dich eigentlich die größere Kunst oder die, was ist anspruchsvoller, einen Kunden zu behalten oder einen Kunden neu zu akquirieren?
Ich glaube, es ist fast gleichwertig. Es kommt immer darauf an, wenn du einen Neukunden hast, aus welcher Welt kommt er? War das eine High-End-Welt? Dann hast du schon Schwierigkeiten. Ne?
Also der verwöhnt wurde?
Ja, kommt immer darauf an und das ist ja auch eine Konstanz in der Betreuung. Wenn da ständig der Kundenbetreuer gewechselt hat, hast du ein leichtes Spiel, weil wir haben eine Konstanz drin. Ja? Und es gibt ja auch durchaus Makler, die sagen, eine Neuakquise mache ich mit Vertrieb und dann geht der im Betreuungsteam. Die sehen den nie wieder. Ansatz, den ich mir gar nicht vorstellen kann. Und also ich würde das fast gleichwertig ansiedeln. Es kommt immer darauf an. Wir haben jetzt zwei Großschäden uns eingefangen im letzten Jahr. wenn du da nicht sofort vor Ort bist und präsent bist, dann kriegt der Kunde auch Zweifel und guckt sich um. Und wir erleben auch, und gerade im Schadenfall haben wir ja ein großes Know-how und viel Support, dass Kunden uns zugetrieben werden, die im Schadenfall schlecht bedient worden sind. Und das ist bei den Versicherern schon fast üblich. Gut, unangenehme Fragen zu stellen und wirklich, du hast dann das Gefühl, die wollen gar nicht ihr Versprechen halten, sondern suchen nur einen Grund, irgendwas nicht zu tun. Ja. Das ist bedauerlich, obwohl es gibt ja genug Geld und ein Kunde hat mal jetzt im Großschaden auch gesagt zu dem Versicherer, sagen Sie mal, ich habe doch jetzt hier 10, 15 Jahre so und so viel 100.000 und Millionen von Euros bezahlt, jetzt habe ich einen Schaden und Sie wollen mehr Geld haben, haben Sie sich verrechnet? Haben Sie falsch kalkuliert? Ja, das ist die erste Reaktion, Schaden, mehr Geld.
Ja, ja, auf persönliche Sicht, im Privatleben wäre ja die gleiche Reaktion. Ne? Also zahlst für Versicherung und denkst, wenn du sie dann abrufen musst, dann bist du ja zumindest, oder dann zeigt sich ja, wie gut man auch wirklich als Makler ist. Ne? Wird das dann auch alles entsprechend abgewickelt und das Geld war dann gut investiert in der Vergangenheit. Ne? Oder halt nicht. Ja, vielen Dank für die berufliche Fragerunde. Dann kommen wir zu einer ganz anderen, die eher privater Natur ist, aber genauso spannend sein wird, denke ich.
Der private Schnack. Genau, und du hattest ja gerade schon mal so ein bisschen skizziert am Anfang, wie so deine Kindheit gewesen ist. Aber da vielleicht auch noch mal ein bisschen in die Tiefe so. Wie bist du aufgewachsen, Geschwister und vor allen Dingen auch so, welche Werte nimmst du so mit aus deiner Kindheit, die deine Eltern euch oder dir vermittelt haben?
Ja, also glückliche Kindheit, ein harmonisches Familienleben, zwei Brüder, einen großen, einen kleinen, also einen älter, einen jünger. Mhm. Dream Team nach außen. Leg dich nicht mit den Hennigs an.
Ja.
Schulzeit habe ich was gesagt. Werte, natürlich katholische Grundschule, christlich geprägtes Haus, christliche Werte. Verlässlichkeit ist sicher ein Thema. Also Dinge anzupacken und zu Ende zu bringen. Und das würde ich auch meinen Kindern dann transportieren. Wenn ich ein Versprechen gegeben habe, das gilt ja dann auch im Berufsleben für die Kunden, im privaten Umfeld, dann muss ich das auch halten. Und ich darf nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Dann habe ich ein Problem.
Wurde das so vorgelebt oder euch?
Das ist so mein Grundsatz, ja. Ja. Sowohl als auch. Also früher wie auch heute. Und dann in dem Zusammenhang auch den Dinge, die ich anfange, muss ich auch zu Ende bringen. Ne? Kann ich nicht sagen, oh, ich gebe jetzt auf oder mache immer Gründe geben, klar. Aber im Grunde muss man dann auch den Weg gehen, wenn er auch steinig ist.
War denn so dein Vater für dich auch bei deiner persönlichen Karriere dann auch irgendwie ein Vorbild? Weil du hattest ja gerade mal schon mal gesagt, der hat sich schon richtig hochgearbeitet, ne? Ist das dann so, wo du sagst, boah, das da habe ich schon einen riesen Respekt vor, was der sich da letztendlich aufgebaut hat?
Ja, das war sicher nicht bewusst so in den Anfängen, aber in der Rückschau natürlich. Er ist jetzt sehr früh verstorben, er ist schon 25 Jahre tot. Also im Grunde genommen die Rentenkasse früh entlastet, mit 65 den Löffel abgegeben, ungefähr. Ja, das nimmt man dann so auf. Also Verlässlichkeit auf jeden Fall, Vertrauen, diese Dinge.
Wie war es dann mit der Berufswahl? Also war das dann so, dass deine Eltern euch da schon so auch ein paar Empfehlungen ausgesprochen haben? Oder war das auch so völlig frei, so wie es jetzt halt auch bei dir passiert ist? Oder war da schon auch so ein gewisser Rat dahinter?
Da mein älterer Bruder ins Handwerk gegangen ist, war meinem Vater das, glaube ich, egal. Und man hat da doch keine Vorschläge gekriegt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, welchen Einfluss wir ja auf unsere Kinder sagen, mach das, mach dies. Es gibt da eine kleine Anekdote, der gesagt, wenn du das Abitur schaffst, lass ich eine Messe lesen.
Ja. Hat er gemacht?
Ja.
Ja, Günther, ich weiß noch genau,
Ich weiß allerdings nicht, wie lange das jetzt mittlerweile auch her ist. Wir saßen am Möhnesee zusammen und da gab es eine Vorstellungsrunde, wo jeder so ein, zwei Lügen einbauen sollte, aber auch viele Wahrheiten einbauen sollten. Und da weiß ich noch, da hast du viel erzählt. Und ich hätte jetzt übertrieben gesagt, das ist alles gelogen. Jedenfalls komme ich zu der nächsten Frage. Was ist so dein Ausgleich zu deiner Arbeit? Einhergehend, so, was sind so deine Hobbys noch drumherum? Ich weiß, also außer du sagst jetzt wieder was komplett anderes und überrascht mich auch da jetzt wieder, aber ich war damals schon einen Tacken überrascht, von daher, was ist so dein Ausgleich?
Weißt du noch, was es war? Oder hast du nur so ein...
Nee, also...
Der hat was erzählt.
Ich weiß es noch, aber ich will ja jetzt nicht dir da reingerätschen, aber du hast ja auch ein paar...
Nein, das ist sicher eine handwerkliche Tätigkeit. Mein Vater war ja, habe ich ja gesagt, auch Elektromeister, der hat uns auch, wir haben ihm viel über die Schulter geguckt, es gab einen Werkkeller, da war ein Schraubstock und ein Schreibtisch und viel Werkzeug. Habe ich alles so übernommen und mache auch viele Dinge selbst, was weiß ich, elektrisches Garagentor, mal irgendwie eine Wand aufschlitzen, eine neue Steckdose legen oder eine Tür einbauen oder ein Fenster oder im Garten ein Hochbeet oder jetzt ein Quellstein und solche Sachen. Also Werkzeugsammlung ist da. Auch handwerkliches Geschick, beide Brüder auch, haben es auch übernommen. Wenn es größere Projekte gibt, machen wir das zusammen. Und das gebe ich auch an meine Kinder weiter, die sind auch in der Lage, ihre Sommerreifen selbst draufzuziehen, obwohl es Mädels sind.
Ja, schön. Ist das denn auch dein Ausgleich oder gibt es noch was anderes, was dich so...
Ja, Sport, ne? Laufen, weißt du, wir laufen ja zusammen. Ich startete mit ihm zusammen und denke mal, was hat der denn für eine Rakete da gestartet, Herr Simon? Der war auch einmal weg.
Wir hatten ja eine gute Position, ne? Also ich genau, weiß noch genau, vor der Startlinie. Das Starterfeld wurde in mehrere Blöcke quasi eingeteilt und wir waren dann in einem ganz neuen Block ganz vorne und dann dachte ich mir, okay, wenn jetzt schon die Schranke losgeht, dann läuft's ja erstmal, weil B2Run Ziel, also Zeit ist jetzt nicht das oberste Ziel, sondern mitmachen, also das lohnt sich auf jeden Fall, nur natürlich kommt man sich da auch hier und da mal in der Quere, weil das Teilnehmerfeld ja gut besucht ist. Und dann dachte ich mir, komm, dann bist du schon mal ein bisschen aus dem Feld raus und kannst laufen, ohne zu gucken, dass du irgendwie stolperst und dem anderen in den Hacken trittst oder so.
Genau.
Ja, laufen weiß ich. Fand ich auch witzig, als ich da letztens in meinem Büro saß und du reinkamst und ich ihn ein Lied hörte. Eminem war es, glaube ich, oder so. Also du hast auch beim Joggen dann eine durchaus...
Ja, gute Musik Playlist ist, da am Start, ist, ne? Für mich ist es ein Ausgleich. Ich bin ja viel unterwegs, auch viel im Auto, mal im Stau. Und also Musik bringt mich auch in eine andere Stimmung.
Da hörst du auch querbeet oder hast du ein Genre, wo du sagst, das ist dann schon eher
das
so
deins? Das sind die alten Dinger. Genesis kann das sein, Supertramp, M-People habe ich jetzt mal wieder, so ein Soul-Ding. Oder Eminem, kann auch mal Rammstein dabei sein, darf man heute gar nicht mehr sagen, wenn man mal ein bisschen Agro braucht. Ansonsten Pop. Und was ich nicht mache, ist so ein bisschen dieser Britpop und dieser California Coast Songs. Die mag ich nicht. Die sind alle so ein bisschen zu sehr geleiert. Aber so eine schöne, lange Ballade, so eine Bohemian Rhapsody oder Pink Floyd mal, Wish You Were Here. So. Ja. Das bringt mich in Stimmung oder kann mich auch in eine andere Stimmung bringen. Mhm. Und Disziplin gehört natürlich immer zu allem dazu. Disziplin heißt für mich morgens eine halbe Stunde, jetzt sage ich nicht Gymnastik, ne, sondern ich sage Workout.
Ja.
Workout, Yoga, Dehnen, Stretchen, Liegestütz, paar Klimmzüge, sowas.
Cool.
Und dann im Sommer früh, wenn der Tau auf der Wiese ist, mit dem Bowstick arbeiten. Wisst ihr, was das ist? Hm?
Ja. Also du hast schon so deine Routinen als Ankerpunkt auch einfach, ne, dass man da im Flow bleibt. Was ist eine Sache, wo du, wenn man dich fragen würde, drauf losreferieren könntest, jetzt mal unabhängig von der Versicherung?
Werkzeug. Ich mag alte Bäume. Wie ich schon mal unterwegs bin, gucke ich mal auf eine Landkarte, da steht eine 500-jährige Eiche, muss ich hin, und eine Linde.
Machst du dann Fotos auch oder einfach nur?
Einfach nur mal anfassen, gucken. Selfie? Ne, brauche ich nicht. Der Speicher ist voll. Die Gartenvögel. Mhm. Ist eine Drossel eine Amsel oder ist eine Amsel eine Drossel?
Ja.
Wie viele Arten von Meisen und Finken gibt es? Spechte?
ChatGPT-Fragen. Ja. Hm? ChatGPT-Fragen.
Ja.
Okay, also da schon.
Was zu sagen, ja.
Bist schon gerne draußen auch, hört man raus.
Im Garten, ja. Beim Laufen, ja, ja, ja.
Wie könnte man dir zum Beispiel eine Freude machen?
Mach ihm nicht so Hoffnung.
Zwinker, zwinker.
Sehr bescheiden eigentlich. Also so materielle Dinge, sehr Kleidung, ja, schöne Uhr könntest du mir schenken. Ja. Aber eine Automatik bitte.
Ja, natürlich, okay. Natürlich.
Ja. Ja. Ja, ein gutes Essen, klar, wenn es gesund ist.
Ist das auch was, wo du dann mehr Geld für ausgibst, für Ernährung? Also so für gute Qualität bei Lebensmitteln, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also Fast Food ist es selten. Muss man natürlich mal haben zwischendurch, auch als Außendienstler, ne? Die Bockwurst an der Tankstelle, wenn die Zeit nicht reicht. Aber zunehmend, war früher sicher anders. Wenn ich mich an meine Ausbildung erinnere, Mittagspause, Pommes, Currywurst, Mayo. Ne? Ja. Macht man heute nicht mehr. Heute machst du morgens ein Porridge mit Walnüssen, Kürbiskernen, Obst. Ja.
Wird nicht schaden.
Ja. Abends ein Salat. Hm? Ja. Oder gar nichts mehr, wenn du auf Diät bist.
Ja. Ja. Espresso vielleicht noch.
Ja, oder ein Tee.
Ja.
Brennnesseltee. Muss die Spitzen von den Brennnesseln abpflücken, die kommen jetzt gerade. Ist auch anregend.
Haben wir sogar in unserem Teesortiment zu Hause. Also jetzt nicht frisch, ne? Ja. Aber
immerhin. Kräuterbeet habe ich auch noch gebaut, genau. Das ja. Wird gerade bestückt.
Das hast du ja gerade mal so, ich weiß nicht, ob das jetzt so halb tatsächlich wirklich auch so ein Traum von dir ist, eine schöne Automatikuhr. Ja, genau. Gibt es so Träume, die du noch hast, oder beziehungsweise Träume, die du hast, die du dir schon erfüllt hast? Oder auch Träume, die du noch hast, die du noch nicht unerfüllt, die für dich noch unerfüllt sind, Stand jetzt?
Wenig. Also nochmal, Traum oder Wunsch kann man ja ein bisschen vereinen, ist auf jeden Fall gesund zu bleiben, da alles für zu tun, dass die Familie zusammenbleibt, harmonisch miteinander ist, da zieht man seine ganze Kraft raus, meines Erachtens. Ich habe das Glück, zwei wirklich sehr charmante, gelungene Töchter zu haben, auf die ich sehr stolz bin. Eine tolle Frau zu haben, mit der ich so viele Jahrzehnte schon zusammen bin in der Ehe. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Das ist für mich, da ziehe ich meine Kraft auch raus. Das hält mir den Rücken frei. War auch immer so, dass die Familie eigentlich der Mittelpunkt ist auch. Ja.
Okay, also bis jetzt auf keine Überraschung, absoluter Familienmensch auch.
Ist so, ja. Ja.
Welche Rolle hast du so in der Familie? Also ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, so vielleicht auch wirtschaftlich da aktiv zu sein, sondern eher so, wenn ihr vielleicht am Familientisch oder Weihnachten ist, so hat ja jeder, keine Ahnung, ich bin jetzt zum Beispiel eher der vielleicht der Clown, der für gute Stimmung da sorgt. Was ist so deine Rolle, würdest du sagen? Bist du der vieles organisiert, dass solche Treffen stattfinden, oder hast du eine andere Rolle?
Ich glaube, das ist immer ein gemeinsames Interesse. Wenn wir jetzt so ein Sonntagsmorgensfrühstück, das ist so mein Favorite, im Sommer auf der Terrasse stattfindet, die Kinder kommen mit ihren Partnern, dann wird der Tisch gedeckt, dann werden Brötchen geholt, dann wird Gemüse und Obst geschnibbelt und alles schön vorbereitet, das teilt sich eigentlich auf, also das Familienleben halt.
Ja, okay. Ja,
zusammen mit meiner Frau das zu organisieren, daran Freude zu haben.
Okay, also macht ihr vieles zusammen, weil oft hat man ja in der Familie auch Tradition oder fährt man gemeinsam weg irgendwie für ein paar Tage, aber es braucht ja oft auch einfach diesen Menschen, auch im Freundeskreis, der es dann halt anpackt, ne, weil viel drüber reden oder wäre doch mal wieder schön. Oft hat man ja dann einen Organisator irgendwie in der Familie oder so, der sich das dann wirklich auf die Fahne schreibt oder so. Ne?
Also der Ideenpool zahlt sich irgendwo zwischen meiner Frau und mir auf. Ne? Und die hatte das jetzt mit dem Quellsteinbrunnen. Ich habe vielleicht noch einen Hochbeet da dran geflanscht oder will mal ein Gewächshaus bauen. Also das teilt sich so auf, die Ideen. Und die werden dann gemeinsam besprochen, erörtert und dann umgesetzt, ja.
Du hattest jetzt gerade über das gemeinsame Frühstück an einem Sonntag auf der Terrasse gesprochen.
War nur für die Familie, Marco.
Schade. Wann ist denn da das nächste Mal?
Ja, Sonntag halt, ne?
Ich habe mich auch gefragt, wie ich ihm eine Freude machen kann.
Ja, da bin ich.
Nee, im Prinzip habe ich mich dann gefragt, Ist das so ein Familienritual auch schon früher bei euch gewesen? Also als deine Töchter jetzt zum Beispiel noch zu Hause gewohnt haben, dass ihr dann irgendwie so Rituale hattet, wie wir essen sonntags, Frühstück sonntags zusammen oder essen einmal die Woche zusammen zu Abend oder sonst irgendwie sowas?
Ja, durchaus. Und die großen Feste, Feiertage natürlich. Gemeinsame Urlaube, das ist auch ein Muss.
Macht ihr immer noch?
Ja. Großes Haus gemietet, alle rein. Meist Südholland, Domburg. Und dann, ja, ausschlafen, Sport machen, frühstücken, an Strand, bisschen surfen, bisschen baden, ja. Radfahren.
Klingt gut.
Bier trinken.
Schön. Surfen im Sinne von Windsurfen? Also, dass das wirklich da, hast du da wirklich Equipment oder ist das jetzt so eher mal
da? Das mache ich mir meist. Ich kann das, ja, meist ist es mehr so ein bisschen Wellenreiten da, wie die Holländer das so machen, ne? Je nach Wind. Im Sommer sind die Wellen nicht so hoch. Das Wasser ist ein bisschen wärmer dann.
Ja, sehr cool. Und wenn wir jetzt mal von der Familie weggehen zum Thema Freundschaft. Was macht für dich Freundschaft aus? Was ist für dich wichtig bei deinen, bei den Freundschaften, die du hast? Was muss gegeben sein, damit du überhaupt jemanden als deinen Freund bezeichnen würdest?
Also wir haben eine relativ große Verwandtschaft jetzt auch durch meine Brüder, die auch wieder Töchter haben und auch schon wieder Enkelkinder. Da schränken sich die Treffen im Freundeskreis dadurch ein bisschen ein, weil halt ein paar Punkte gesetzt sind. Aber wenn ich über Freundschaften spreche, dann meist über Dinge, die sehr lange zurückliegen und da gepflegt wurden über Jahre. Jetzt Beispiel kam ein alter Schulfreund, rief an und sagte, ich will jetzt mein Moped mal fahren, komm mal eben vorbei auf den Kaffee, sowas. Ne? Und dann merkt man, diese Vertrautheit ist da, dieses Urwüchsige, man kennt sich, man vertraut sich, man weiß, mit wem man zu tun hat. Das über Jahre. Hier im Kollegenkreis übrigens auch.
Wollte ich gerade fragen, hast du auch wirklich Menschen hier kennengelernt, wo du sagst, das ist jetzt nicht nur ein Kollege, wo man sagt, das ist ein Kollege, mit dem ich super verstehe, sondern ein Freund?
Ja, weniger, aber die gibt es natürlich.
Ja.
Ja. Gut, dann sind dann schon im Ruhestand oder haben sich anderweitig orientiert, aber trotzdem bleibt das.
Ja.
Und man tauscht sich auch aus, nicht nur beruflich, sondern trifft sich auch mal privat oder unternimmt was gemeinsam, ja. Ja.
Schön, vielen Dank für die privaten Eindrücke.
Ja, gerne.
Jetzt kommen wir zu unserer Spielerunde. Die Spielerunde. Ich dachte mir, wenn ich mich jetzt nicht irre, Günther, du bist auch Teil der Kicktipp-Runde.
Nein.
Ich irre mich, aber ich weiß, dass du hier und da mal auch den Ball verfolgst zumindest.
Das ist leider gar nicht so, da habt ihr euch schlecht informiert.
Jetzt Mann.
Jetzt musst du dann auf Werkzeug
und
Gartenvögel gehen.
Wir können das trotzdem abkürzen. Fußball,
kleine Anekdote, ich war noch nie bei einem Bundesligaspiel.
Okay, das brauchst du aber für das Quiz auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht, auch wenn mir Spontanität nachgesagt wird, die habe ich jetzt hier nicht. Also wir müssen gut da durch. Es ist kein Quiz im Sinne, sondern wir haben erstmal die Situation, dass wir, deswegen kam ich darauf, ich dachte, ich hätte deinen Namen da gesehen, dann war es vielleicht ein anderer Günther. Ja. Wir spielen den Bundesligaspieltag und ihr tippt den. Das kriegt ihr beide hin. Heißt, wir haben erst einmal die Situation, dass wir heute keinen Gewinner auflösen, aber wir nehmen jetzt gerade ja an einem Mittwoch auf, wir tippen den kommenden Spieltag und dann auch nur den Samstag, hat die Besonderheit, das spielt BVB gegen Bayern München. Die beiden Mannschaften kennst du. Von daher würde ich sagen, Stift und Zettel. Ja,
da kann ich das gleich für Kicktipp benutzen.
Beziehungsweise, ich kann ja die Ergebnisse aufschreiben für euch. Ist ja kein Geheimnis und ich werte dann am Samstag einmal ein Stift Retoure. Ihr müsst mir nur die Zahlen nennen. Dann schreibe ich die Tipps direkt auf.
Die ganze Tabelle jetzt neu?
Also ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Partien, die ich euch nenne, nacheinander. Und ihr sagt mir einfach, wie die spielen. Wir fangen an mit Hoffenheim gegen Mainz. Günther, du als Gast darfst natürlich starten.
Wer ist Hoffenheim und wer ist Mainz?
Gut, das ist manchmal, wenn ich hier die Kicktipp-Ergebnisse sehe, ich will da jetzt keinem... Kannst du mir einfach nennen? Was, oder schreib auf.
2-1.
Für Hoffenheim 2-1. Alles klar. Ja. Marco?
Ich sage 2-2.
Okay. Dann darfst du jetzt anfangen, Bochum gegen Augsburg.
Bochum spielt zu Hause.
Ja.
Ich würde sagen 0-0.
Wer macht die Tore? Günther? Wie war das? Bochum gegen Augsburg.
1-1. Guck.
Ich wusste nicht, dass du wirklich auf Fußball so komplett blind, also
auf Blindflug bist. Aber ich habe mich im Sport Handball gespielt.
Ja, okay.
Das ist lange her.
Günther, aber wie spielt denn Gladbach gegen Freiburg? Schöne Städte. Marco?
Gladbach gegen Freiburg. 2-1.
Dann Leverkusen gegen Union Berlin.
Da gewinnt Leverkusen 3-0.
Okay. Marco?
Ich sage 2-1.
2-1. Okay, und dann machen wir jetzt nicht 6 Spiele, sondern wir kürzen das ab. FC Bayern gegen Borussia Dortmund.
Leider 1-0.
1-0 für Bayern. Marco?
Ich sage 1-1.
Alles klar. So, ich habe mir die Ergebnisse notiert. Ich werde Samstag nichts anderes tun, natürlich, als da
im
Live-Ticker euch aktuell zu halten. Den Gewinner werden wir natürlich im Nachgang dann auflösen und der kommt dann in unser Lostopf. Mal schauen. Manchmal ist Unwissenheit auch genau das
Erfolgs,
ne? Weil
das
wollte ich gerade nur sagen.
Hat damit gerechnet und
Jackpot ist ja ein Glücksspiel und kann auch süchtig machen an der Stelle, der Hinweis. Schauen wir mal. Jetzt haben wir abschließend noch die Möglichkeit, die Werbetrommel. Du bist Jahrzehnte dabei. Eigentlich müsste man dich, glaube ich, nur anpieksen oder beobachten, warum du für Leue brennst und warum das hier ein geiler Arbeitgeber aus deiner Sicht zumindest ist. Aber erzähl mal.
Ja, wenn es nicht so wäre, wäre ich nicht mehr hier. Ich habe kaum jemanden kennengelernt, der Ähnliches bieten kann, von der Vielfalt her, von der Führung her, von der familiären Ausrichtung. Das genieße ich sehr. Man hat alle Freiheiten, das zu entwickeln, was man gerne entwickeln möchte und auch das tun. Wenig böse Worte gibt es fast nie. Und wie gesagt, die Branche ist top, ne? Nährt uns noch über Jahrzehnte wahrscheinlich, ihr werdet es ja erleben. Richtig gemacht und ja, ein bisschen Werbung für die VSM, weil gerade da eine Stelle frei wird für einen Kundenbetreuer, sage ich mal jetzt so, der ordentlich angelernt wird, oder Kundenbetreuerin. Jetzt habe ich schon mehrfach gesagt, ich finde, mehr weibliche Personen im Außendienst sollten bei Leue unterwegs sein. Das, glaube ich, würde akzeptiert von Kunden, wenn man das auch nicht meint. Da würde ich also sehr Werbung für machen, dass da jemand von den Damen, die da sich bewogen fühlen, wird vernünftig eingearbeitet, wird an Kunden gewöhnt, die wird akzeptiert. Und das würde mich sehr freuen, wenn sich da jemand bewirbt. Und ja, wir würden dafür sorgen, dass das dann eine Erfolgsstory wird.
Wäre das dann, wenn wir schon konkret bei dem Thema sind, standortunabhängig? Also könnte ich den Job aus Dortmund oder auch Köln-Umgebung machen? Oder wo siehst du da so die...
Also jetzt bei VSM ist vorrangig hier NRW, ein bisschen Süddeutschland. In Köln wäre das sicher auch remote möglich, so ein klein wenig. Also Reisetätigkeit sollte akzeptiert werden in beiden Bereichen.
Okay. Also gerne, wenn ich direkt selber auch teilen, ne, die offene Stelle, bewerbt euch. Redet drüber und dann hoffe ich und glaube ich auch, dass wir da positiv in die Zukunft gucken können. Vielen Dank nochmal, Günther, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Nicht selbstverständlich. War ein netter, kurzweiliger Plausch. Auch wieder die Stunde voll gekriegt, auch wenn man es kaum dann immer so annimmt hier. Ja, vielen Dank und weiterhin alles Gute.
Ja, hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Danke, Günther. Ciao.
Ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.